Gebäudewende. Ein Podcast des Gebäudeenergieberater im Gentner Verlag. Hintergrund und Meinung rund um die Wärmewende im Gebäudebereich. Wir sprechen mit Fachleuten über Quartiers- und Gebäudekonzepte, die Neubauten und Gebäudebestand tauglich machen für den Klimawandel. Und es geht um Ideen, Lösungen, Produkte und Forschungsansätze für klimafreundliches Wohnen. Unser Thema heute? Nachhaltiges Bauen soll den CO2-Fußabdruck im Gebäudebereich reduzieren. Christine Lemaitre ist geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und Mitglied des Vorstands des World Green Building Council. Die Bauingenieurin hat an der Universität Stuttgart studiert und promoviert. Im Gespräch mit Pia Grund-Ludwig, Chefredakteurin des Gebäudeenergieberater, hat sie sich mit ihr darüber unterhalten, wo ein Umdenken beim Bauen notwendig ist und wie das mit Energieberatung zusammenpassen kann.
Hallo Frau Lemaitre, guten Morgen. Ich freue mich sehr, Sie im Podcast des Gebäudeenergieberater begrüßen zu können.
Hallo, guten Morgen.
Ich würde jetzt gerne mit einer persönlichen Frage einsteigen. Was treibt Sie selbst denn an, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen?
Naja, ganz übergeordnet natürlich, weil ich gern die Welt retten möchte, aber natürlich auch, weil ich Bauen und Gebäude einfach sehr gerne mag. Ich habe ja mal Bauingenieurwesen studiert, also von dem her bin ich schon viele, viele Jahre in der Baubranche und Gebäude sind natürlich auch eine tolle Chance, eine Umwelt zu gestalten, in der wir uns wohlfühlen, in der wir sicher sind, in der wir gesund sind und von dem her passen dann natürlich zwei Themen ganz super zusammen, Nachhaltigkeit und Bauen.
Sie sprechen von der Rettung der Welt. Energieberater, Energieberaterinnen sind ja häufig auch in ihrem Selbstverständnis Weltenretterinnen. Wo gibt es denn aus Ihrer Sicht Berührungspunkte zwischen Energieberatung und Nachhaltigkeit und wo laufen die Themen vielleicht auch konträr?
Nö, ich glaube, also Berührungspunkte sind natürlich in den ganzen Bereichen rund um das Thema Energieeffizienz. Das ist ein Baustein, wenn man über Nachhaltigkeit spricht. Ich glaube, da, wo es konträr läuft, ist glaube ich nicht. Aber da, wo glaube ich jetzt aus Seiten der Energieberater einfach nochmal ein ganzheitlicher Blick gefordert ist, ist natürlich dann einfach bei der Frage, mit wie viel Material, mit wie viel Aufwand erzeuge ich dann nachher welchen Effekt? Also eben diese ganzheitliche Betrachtung und das Ganze in den Kontext eben auch zu setzen, der Materialität, der CO2-Emissionen, der Materialien und so weiter. Das ist, glaube ich, jetzt aber eher auch ein natürlicher Evolutionsprozess und, glaube ich, auch etwas, wo sich die Energieberater jetzt natürlich auch selbstverständlich perspektivisch viel intensiver mit beschäftigen müssen und werden.
Sie würden also sagen, da gibt es gar keinen Widerspruch?
Nein, da gibt es keinen Widerspruch. Ich glaube, da gibt es nur immer einen Widerspruch, wenn man ihn zum einen krampfhaft irgendwie versucht zu konstruieren oder wenn man vielleicht ein bisschen auch die zeitliche Entwicklung irgendwie versucht auszublenden. Und ich denke, was man einfach sagen muss, Nachhaltigkeit ist ein Prozess. Nachhaltigkeit ist nichts Statisches, was ich irgendwie einmal in der Liste habe und dann ist es für immer so. Und ich glaube, das hat eher was mit der Haltung von Menschen zu tun. Ich glaube, inhaltlich gibt es da eigentlich keine Diskrepanzen. Wie gesagt, das ist eine natürliche Evolution, dass eben diese Effizienzthematik sich jetzt mittlerweile zu einem Level entwickelt hat, wo wir sagen, wir haben ja auch was Positives erreicht. Unsere Gebäude sind ja energieeffizienter. Und dass wir jetzt natürlich anfangen, uns mit den Emissionen der Materialien zu beschäftigen, mit Fragen der Suffizienz, wie viel muss ich bauen und. Das ist für mich ehrlich gesagt eine logische Konsequenz und einfach eine Evolution.
Sie haben das Thema der Haltung angesprochen. Einer der Player, bei denen sich die Haltung so ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren, sind die Baustoffhersteller, die das Thema Nachhaltigkeit ja sehr für sich entdeckt haben. Wie ist denn da Ihre Wahrnehmung? Gibt es da ein wirkliches Umdenken in Richtung Nachhaltigkeit oder ist es eher so eine Art Greenwashing?
Ja, Greenwashing ist natürlich ein hartes Urteil, aber ich würde sagen, das Bild ist natürlich durchwachsen. Also das ist natürlich auch teilweise eine Reaktion. Gerade wenn wir über CO2-Emissionen von Baumaterialien sprechen, ist es natürlich jetzt auch eine Reaktion auf die Wahrnehmung, die jetzt einfach stattgefunden hat in der Bau- und Immobilienbranche, dass eben Materialien auch zum großen Teil zu den CO2-Emissionen aus der Baubranche beitragen. Von dem her ist es, glaube ich, eher, wie gesagt, eine Reaktion teilweise. Teilweise sind das auch Überzeugungstäter, aber es ist schon noch ein Teil der Branche, der eigentlich eher dann reagiert, wenn es gesetzlich gefordert ist oder wenn es irgendwie um Verbote geht, wo dann einfach was passiert. Also von dem her, glaube ich, ist das Bild durchwachsen, was wir da gerade sehen.
Okay, das heißt jetzt eher Reaktion als freiwilliges Umdenken?
Ja, also weiß ich nicht, kann man auch mal pauschal, ist ja eh mal eigentlich alles falsch, was man im Bauen pauschal irgendwie sagt. Aber ich glaube schon, dass so Dinge, die wie jetzt eben gerade dieses Thema CO2-Emissionen, auch das Thema zirkuläres Bauen, also ist es nachher Sondermüll oder was passiert dann nachher noch damit? Das sind natürlich Dinge, die mittlerweile ja so breit in der Wahrnehmung angekommen sind, die so breit auch in Brüssel angekommen sind, dass es ja einfach in jede vernünftige Unternehmens- und Zukunftsstrategie gehört, sich jetzt aktiv und auch vielleicht etwas proaktiver mit den Themen auseinanderzusetzen.
Christine Lemaitre, DGNB, beschreibt ein weit auseinandergezogenes Feld beim Marathonlauf der Nachhaltigkeit.
Ich sage immer, das sind ja keine neuen wissenschaftlichen Errungenschaften. Es hat sich jetzt halt einfach mittlerweile aber so weit in die Wahrnehmung gebracht, dass es eben jetzt nicht nur Einzelne sind oder wirklich nur der Expertenbubble, der das weiß, sondern eben jetzt viele da irgendwie anfangen, für sensibel zu werden. Und daraus entsteht natürlich auch ein Druck, klar, auch für Hersteller.
Wie nehmen Sie das denn bei den Immobilienunternehmen wahr? Gibt es da eine stärkere Hinwendung zum Thema Nachhaltigkeit oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Ähnlich durchwachsen. Ich vergleiche das immer mit einem Marathon, den laufen ja auch manche in 2,5 Stunden relativ locker durch und sind dann schon da und andere sind nach 2,5 Stunden bei der ersten Trinkstation und haben noch viele Stunden vor sich. Und so ist doch im Grunde auch, also egal ob jetzt Bauproduktehersteller, Investoren, wie auch immer, also so sieht ja auch das Feld aus. Wir haben Ambitionierte, die machen heute schon wahnsinnig viel, die setzen das heute auch um. Und dann gibt es eben noch so das breite Mittelfeld, gerade auch eher versucht zu sondieren, abzuwägen und dann gibt es bestimmt auch noch den Teil derer, die einfach sagen, ich mache erstmal was, wenn es gesetzlich gefordert ist. Also das ist, glaube ich, ähnlich durchwachsendes Bild. Das zieht sich durch alle quasi Akteursgruppen durch, bis hin auch zu den Architekten und Fachplanern. Also da sieht man quasi ein ähnliches Bild.
Würden Sie denn sagen, dass es bei Immobilienunternehmen Unterschiede gibt zwischen typischen Vorreitern und typischen Bremsern? Also kann man da so Kategorien festmachen?
Ich glaube, es ist zu pauschal. Ich glaube, man muss immer ein bisschen gucken, wer in welcher Funktion und in welcher Rolle spricht. Und das, was man ja er sieht, und da sind wir als DGNB ja auch immer ein bisschen, glaube ich, für viele irgendwie nicht klar einordnenbar, weil wir eine inhaltsgetriebene Organisation sind und quasi zu den Dingen, wenn wir auch politisch Stellung nehmen, dann schon auch aus der inhaltlichen Sicht Stellung nehmen. Und das, finde ich, ist ja immer ein bisschen das verrückte Bild. Man hat dann eben Verbände, Interessensvertretungen, Lobbying, die eher das Ziel haben, quasi abzubremsen und die Latte relativ unten zu halten, damit jeder drüber gehen kann. Und dann sieht man aber Unternehmen, die dann eben auch vielleicht in so einer Organisation Mitglied sind, die dann aber selber bei ihren Bauvorhaben viel ambitionierter und ganz anders damit umgehen. Und ich glaube, da muss man immer ein bisschen unterscheiden, in welcher Rolle spricht jemand, äußert sich jemand und was passiert dann auch in der Realität.
Jetzt geht es ja bei den Immobilienunternehmen schon bei der energetischen Sanierung häufig um die Frage, wie sich das auf die Mieten und die Kosten für das Wohnen auswirkt, ob das neutral ist, energiekostenneutral möglich ist. Wie sieht es denn beim Thema Nachhaltigkeit aus?
Ja, da muss man ja leider immer antworten wie ein guter Anwalt, gell? Da sagt man immer, es kommt ganz drauf an. Also da kann man jetzt nicht pauschal sagen, es wird teuer. Das nervt mich persönlich auch immer sehr, wenn dann sofort dieser Reflex kommt, dass jemand sagt, oh, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, oh, das ist teuer. Dann denke ich immer, das ist ja verrückt. An einem fiktiven Projekt, am fiktiven Standort, ohne quasi zu wissen, wo das Gebäude steht, ohne zu sagen, was bedeutet dann auch Nachhaltigkeit für den, der das sagt, und dann irgendwie so eine Aussage zu treffen. Also ich glaube, das kommt da immer ganz drauf an. Wir haben eine Auswertung gemacht von Gebäuden, die wir zertifiziert haben. Und da sieht man einfach, dass man nichts sieht. Also es gibt keinen linearen Zusammenhang zwischen Baukosten und dem Nachhaltigkeitsambitionslevel, was man ja erwarten würde, weil das ja überall einfach so behauptet wird. Wir kennen auch ganz viele Bauherren, die ganz klar sagen, nein, wir sind im Budget geblieben. Wir zertifizieren ja auch viel mit kommerziellen Unternehmen. Die rechnen natürlich alle ganz genau. Also auch wenn es Überzeugungstäter sind, am Ende muss es sich für sie auch wirtschaftlich irgendwie Sinn machen. Und wir stehen jetzt kurz vor der 10.000. Auszeichnung. Also ich glaube nicht, dass es 10.000 Entscheidungen so getroffen worden wären, wenn das quasi einfach eine Kür ist, sondern das ist einfach für viele mittlerweile wirtschaftlich sinnvoll und es ist auch wirtschaftlich abbildbar. Und ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen unterscheiden. Gerade wenn wir über Wohnen reden, dann werden auch oft Immobilien quasi als Beispiele gezeigt, wo man einfach sagt, da hat man aber auch wirklich Jahre oder Jahrzehnte lang nichts gemacht zum Thema Instandhaltung, also was mit energetischen Themen und Klimaschutz noch gar nichts zu tun hat. Man hat einfach nichts gemacht. Und jetzt schaut man sich das an und sagt, na klar, wenn ich es jetzt anfasse, dann muss ich irgendwie alles machen. Aber dass man, und da muss man, glaube ich, schon auch sagen, da müssen wir auch mal kritisch nachfragen und auch wirklich mal dieses Delta rausrechnen, wo es um Klimaschutz geht und wo es auch um Marktstandards geht, um Dinge, die einfach jahrzehntelang verschlafen wurden, nachzuziehen, weil man kein Instandhaltungskonzept hatte oder. Also das finde ich, da müssen wir uns auch alle gegen wehren. Diese Pauschalaussagen, die sind da einfach grundsätzlich falsch und fehl am Platz.
Das heißt, Mehrkosten, die der Nachhaltigkeit und der Energieeffizienz zugerechnet werden, sind eigentlich Kosten, die sowieso angestanden hätten für eine vernünftige Sanierung?
Oftmals, wenn man sowieso, also wenn man das über die Zeit zukunftsorientiert sich mit dem Gebäude beschäftigt hätte, dann klar, hätte man viele Dinge schon viel früher gemacht. Und wir sehen einfach, das ist vielleicht auch ein bisschen was Menschliches, aber natürlich auch im Bauen, man ist immer sehr reaktiv unterwegs. Ich finde immer so dieses Beispiel. Jetzt ist ein riesen Aufregung immer mit dem Thema Wärmedämmverbundsystem. Ich meine, das ist doch keine wissenschaftliche Errungenschaft, dass es Sondermüll ist. Das wusste man doch damals schon. Und man hat halt immer dann auch manchmal dieses Prinzip Hoffnung nach dem Motto, naja, jetzt gucken wir mal, in 10, 15, 20 Jahren, da wird es dann schon irgendwie eine Technologie geben, irgendwas. Und dann macht man halt mal. Und das ist für mich auch eine Definition von Nachhaltigkeit oder eigentlich die richtige und sinnvolle. Es geht um Zukunftsfähigkeit und Qualität. Und wenn wir über Zukunftsfähigkeit sprechen, dann müssen wir eben ganzheitlicher denken und dann müssen wir eben auch bei vielen Dingen sagen, naja, also jetzt mal ganz ehrlich, es hat ja viel auch mit gesundem Menschenverstand zu tun und immer dieses Prinzip Hoffnung und das irgendwie sich verlassen auf irgendwelche technologischen Lösungen. Das haben wir doch jetzt eigentlich auch gelernt, dass es nicht die Lösung ist.
Sie würden also sagen, Bauen mit WDVS ist per se nicht nachhaltig?
Wird ja auch aus anderen Materialien gemacht, aber so wie man damals in Anführungszeichen da eingestiegen ist, ist natürlich, das wird ja mittlerweile, hat ja da die Industrie auch gelernt und da gibt es natürlich auch mit anderen Dämmungen oder so dann Systeme, die dann auch wieder recyclingfähig sind und rezyklierbar, die mineralisch sind. Das ist eben, wie gesagt, das hat sich jetzt ja auch die Branche angepasst, aber damals so diese schnell und günstig, dass das erdölbasierte Materialien waren, die dann mit irgendwelchen Sachen behandelt, vielleicht eher dann nachher Sondermüll sind oder nicht. Wie gesagt, das ist ja eigentlich keine neue wissenschaftliche Errungenschaft, nur wenn es in der Breite ankommt. Aber die Akteure, die auch sowas machen und auch entwickeln, ich meine, die machen das ja von Berufswegen. Da würde ich ja schon davon ausgehen, dass man sich mit solchen Zukunftsszenarien da auch intensiv auseinandersetzt.
Gewollt ist ja im Moment sehr viel mehr Tempo, auch bei der Schaffung von Wohnraum. Und die Umsetzung des Neubaus soll 400.000 Wohnungen pro Jahr neu bringen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Ist es denn nachhaltig und bezahlbar, Ihre Meinung nach möglich? Oder müssen da auch andere Konzepte her, um zu mehr Wohnraum zu kommen?
Naja, also ich glaube, der erste Fehler war bestimmt, dass man irgendwie von 400.000 neue Wohnungen bauen spricht. Es geht ja darum, 400.000 Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Also es geht ja darum, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und da muss man natürlich schon auch immer gucken, wo kommt diese Zahl 400.000 her? Gibt es da wirklich auch eine vernünftige Bedarfsermittlung, in welchen Regionen oder Städten das in Deutschland dann wie stattfindet? Und wir haben ja auch viele Bestandsimmobilien. Und da muss man, glaube ich, dann schon auch sagen, es geht um die Zurverfügungstellung von Wohnraum und nicht dieses Pauschal, wir bauen 400.000 neue Wohnungen. Und das muss man natürlich dann auch vernünftig durchdenken, weil wir bauen jetzt nicht in einer Legislaturperiode 400.000 Wohnungen. Also jeder, der mal ein größeres Büro oder Wohnprojekt geplant hat, der weiß ja, da reden wir über längere Laufzeiten als 4 Jahre. Von dem her, glaube ich, muss man da schon etwas differenzierter hingucken. Und ich glaube, das Bauministerium ist ja da auch gerade so ein bisschen in der Findungsphase, was da realistisch ist und was da vielleicht auch sinnvoll ist und was eben auch nicht.
Höre ich daraus, dass Sie das für unrealistisch halten?
Ich halte es für unrealistisch, ich halte es auch für grob fahrlässig, weil wie gesagt, also wenn wir jetzt hier nur über 400.000 Wohnungen im Neubau sprechen, dann muss man sagen, klar, wir haben Klimaschutzziele, wir sind im Klimawandel. Das wäre ja eigentlich verrückt, ohne sich quasi mal vernünftig damit auseinanderzusetzen, welche Potenziale haben wir auch im Bestand, was kann man vielleicht auch über Umnutzungen und Aufstockungen und Umbauten quasi da auch leisten, wo wir einfach deutlich geringere CO2-Emissionen allein aus der Konstruktion dann haben. Von dem her hoffe ich natürlich schon, dass man sich da nochmal ganz ja detailliert und etwas differenziert damit auseinandersetzt. Klar, aber so wie ich das wahrnehme, passiert es ja auch gerade.
Es gibt ja mit der neuen Bundesregierung insgesamt eine stärkere Ausrichtung auch in der Förderung im Gebäudebereich auf das Thema Nachhaltigkeit. Ist es denn Ihrer Meinung nach in der von Berlin gewünschten Geschwindigkeit umsetzbar? Gibt es dafür genug Leute, die das können?
Naja, es ist ja immer das Henne-Ei-Problem und man muss ja sagen, eine Förderung ist ja dafür da, dass man Dinge fördert, die halt heute noch nicht Standard sind. So. so wäre zumindest jetzt auch mal meine Definition. Und wenn es jeder schon könnte, dann wäre natürlich wieder die Frage, macht es in der Förderung überhaupt Sinn? Von dem her, ich glaube, das, was jetzt da gerade passiert, ist, dass man überhaupt mal den Impuls setzt und einfach auch ganz klar auf diese Nachhaltigkeitsthemen fokussiert und auch sagt, und die sind auch förderfähig, weil sie eben richtig und wichtig sind. Und eine Förderung soll ja dazu beitragen, dass sie in die Breite kommen. Dieser Impuls dann eben auch sich dahingehend weiterzubilden, ist vielleicht auch teilweise ernst zu nehmen. Also das, was wir auch am Anfang besprochen haben, also auch diese Haltung zu verstehen, nur weil wir jetzt einmal den Lösungsansatz hatten, führen wir den jetzt für immer so weiter. Dafür ist es doch eigentlich genau das Richtige. Und ich denke, da wird der Markt sich ja auch sehr schnell dann drauf einlassen und nachziehen.
Das heißt, Sie gehen nicht davon aus, dass es im Sanierungsbereich zum Ausbremsen der Sanierungsgeschwindigkeit kommt, weil die Fachleute fehlen für die Nachhaltigkeitsprüfung?
Naja, also ich glaube, das ist natürlich auch etwas, das konnte ja Anfang des Jahres noch niemand vorhersagen, dass wir jetzt einen Krieg in Europa haben werden. Und wenn man einfach sieht, vor welchen Herausforderungen und wie vielfältig diese Herausforderungen sind, dann glaube ich jetzt nicht, dass es dann nur aufgrund von Fachkräftemangel auf Planerseite dann vielleicht irgendwie zu Verzögerungen oder zu Umplanungen oder nochmal zur Evaluierung kommt, glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass wir da mehr Kompetenz haben im Markt, als man so vielleicht aus der Vogelperspektive immer so annimmt. Das ist, wie gesagt, die Themen sind ja nicht neu. Also das ist ja seit 30 Jahren oder so werden ja auch solche Projekte umgesetzt. Gibt es Menschen, die das machen? Unis lehren das.
Christine Lemaitre ist sicher, dass Planer und Energieberater die Kompetenz haben, das Thema Nachhaltigkeit anzugehen.
Wir sind da, glaube ich, schon weiter, als man so in der Breite irgendwie aktuell die Wahrnehmung hat. Und alles Neue ist natürlich erstmal irritierend und weckt natürlich auch Fragen, vielleicht auch Sorgen oder Ängste. Und da wäre ich jetzt mal nicht so pessimistisch. Also ich habe da schon auch ein großes Vertrauen in die Planer und in die Branche, dass man da doch auch sehr schnell das als Chance begreift.
Bedeutet das, dass sich auch für Energieberaterinnen und Energieberater neue Berufsfelder eröffnen, neue Tätigkeitsfelder?
Genau, und einfach sich natürlich auch weiterzuentwickeln, weil ich glaube, am Ende müssen wir schon auch sehen, das ist immer die Frage, das große Ziel ist doch einfach Klimaschutz. Das große Ziel ist doch, dass wir es endlich mal schaffen, gerade in Deutschland, in einem so weit entwickelten Markt, mal diesen Rucker hinzukriegen und diese CO2-Minderungsziele zu schaffen, die der Gebäudesektor jetzt 2 Jahre in Folge nicht geschafft hat. Und ich denke, da geht es wirklich ganz stark um dieses Thema auch Zukunftsfähigkeit. Und ich glaube schon, dass es für viele auch Energieberater eine Chance ist. Und wir kennen auch von vielen sehr positives Feedback, dieses eher jetzt mal gut und positiv finden, dass man einfach wirklich auch mal breiter über die Themen reden kann und soll und darf. Von dem her glaube ich, war das doch eigentlich überfällig, dass diese Themen jetzt mal so in der Breite ankommen.
Ein Thema, das unter Energieberatern viel diskutiert wird, ist der individuelle Sanierungsfahrplan für Effizienzmaßnahmen. Wäre es denn aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Option, diesen Sanierungsfahrplan auch in Richtung Nachhaltigkeit zu erweitern und so zu einer Schritt-für-Schritt-Sanierung auch zum Thema Nachhaltigkeit zu kommen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir nennen das ja bei uns dann Klimaschutzfahrplan, weil darum geht es ja. Es geht ja um das Thema Klimaschutz und genau das sinnvoll zu planen. Und das muss man ja auch immer sagen, wir diskutieren die Themen ja immer ganz, ganz groß und dann produzieren wir immer ganz große Zahlen und dieses Thema Sanierung, wenn man dann irgendwie mal überschlägt, was würde es kosten, alle Gebäude Jahrgang XY komplett energetisch zu sanieren, dann kommt man natürlich auf große Summen. Die Realität ist doch aber, dass wir auf die Gebäudeebene runter müssen, dass jedes Gebäude individuell ist und dass wir für jedes Gebäude individuell eine Strategie brauchen, wie wir es in Richtung Klimaneutralität führen, idealerweise wie wir es dahin bekommen. Es gibt bestimmt Gebäude, da wird es schwierig sein, aber das hat ja mit dem Ziel nichts zu tun, die Frage, wie weit ich dann komme. Das heißt, die Themen Klimaschutz wirklich dann ganzheitlich zu planen, abzuwägen und auch auf eine Zeitachse zu bringen und zu planen und das auch zu versehen mit einer Erfolgsmessung, nämlich mit dem Thema Monitoring, um überhaupt mal zu sehen, was hat denn jetzt es gebracht, dass ich die Fenster ausgetauscht habe in 2, 3 Jahren, was hat denn gebracht das? Glaube ich schon, dass wir da viel schneller, viel systematischer vorankommen, dass wir dann auch wegkommen von diesen großen Summen, weil auf einmal bricht man es ja runter, man bricht es auf eine Zeitachse runter, man macht die Dinge planbar und berechenbar. Und ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei. Und das muss man einfach sagen, bauen ist etwas Individuelles. Es ist einfach so. Da sind Menschen in den Gebäuden. Wir schaffen Wohnraum, wir schaffen Arbeitsraum, wir schaffen Orte fürs Lernen. Und da müssen wir auch mit einer anderen Wertschätzung, auch einer Ganzheitlichkeit mit umgehen. Und von dem her, dass für jedes Gebäude in Deutschland so ein Klimaschutzfahrplan existiert, Das muss natürlich das Ziel sein, weil dann wissen wir doch erstmal ganz konkret, wo wir stehen und wir können überhaupt auch Potenziale heben. Das ist ja auch, finde ich, eher ein bisschen gerade beängstigend, was da aus Brüssel kommt mit diesem Worst First, also quasi die schlechtesten Gebäude zuerst. Im Grunde müsste es doch sein, bin ich jetzt vielleicht aber auch zu sehr Ingenieur, dass man sagt, die mit dem größten Potenzial zuerst. Also und dafür muss ich aber eine Zustandsermittlung haben und wissen, wo stehe ich denn mit den Gebäuden und für wie viel Geld macht es Sinn und was kann ich denn auch erreichen? Also ich muss ja maximalen Hub erzeugen, so schnell es geht, um überhaupt den Gebäudebestand nach vorne zu bringen und auch die Gebäude vielleicht auch auszugleichen in dieser Quartiersdenke, wo es halt einfach wirtschaftlich vielleicht nicht Sinn macht, wo es von der Nutzung einfach eine Herausforderung ist. Dafür brauchen wir Transparenz und dafür brauchen wir das Individuelle.
Das heißt, bei dem Ansatz, die schlechtesten Gebäude zuerst anzufassen, fürchten Sie, dass man Gebäude saniert, bei denen sich das eigentlich gar nicht lohnt?
Ja, dass wir ganz viel Geld investieren in Gebäude, wo man natürlich einfach viel machen muss. Das ist, was ich vorher meinte, wo man einfach viele Jahre keine Instandhaltungskonzepte hatte und auf einmal kommt alles und dann sind es natürlich Riesenbeträge. Und dass wir da viel Geld dann in Gebäude investieren und mit dem Geld viel mehr Gebäude hätten erreichen können und dann wahrscheinlich nochmal einen positiveren Effekt erfüllt hätten. Aber das bedingt eben, dass ich überhaupt mal dieses Thema Monitoring, Erfassung von Verbräuchen inklusive der Nutzerverbräuche ausrolle und auch systematisiere.
Okay, und das funktioniert auch im Quartier?
Naja, also ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich finde es immer ganz interessant, die nach dem Quartiersansatz rufen. Das sind aber die gleichen, die einem dann irgendwie eine Stunde später erzählen, das Investor-Nutzer-Dilemma, also dass man quasi gar nicht die Daten von seinem Mieter bekommt, um das zu machen. Im Quartier hat man natürlich ganz unterschiedliche Gebäude, Eigentümerstrukturen. Und ich denke, da muss man schon auch sagen, der Quartiersansatz, der kann bestimmt auf energetischer Ebene funktionieren. Das wird auch noch ein rechtliches Thema, dass man dann eben auch Strom quasi nochmal abgibt. Aber es geht ja eigentlich eher mal um diese übergeordnete Betrachtung. Und das, worum es doch eigentlich gehen muss, ist, dass wenn wir eine Transparenz haben, dann bin ich wieder bei dem Thema Monitoring, dass man natürlich dann aufs Quartiers- oder sogar auf Stadtebene diese Bilanzierung überhaupt auch mal abschätzen kann und quasi dann in dieser Gemengelage dann eben auch sieht, wo stehen wir denn eigentlich im Ganzen. Ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen werden, dass sich Eigentümer innerhalb eines Quartiers alle so synchronisieren und dann ganz viele Dinge miteinander abstimmen. Wie gesagt, bei den großen Gebäuden kriegen die das ja heute nicht mal mehr mit mehreren Mietparteien hin. Aber es geht ja eher um diesen bilanzierenden Ansatz, eben zu sagen, wir müssen doch regional gucken, wie wir die CO2-Emissionen vielleicht auch kompensiert bekommen.
Prima. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Lemaitre.
Sehr gerne.
Sie hörten einen Podcast zur Gebäudewende. Unsere Gesprächspartnerin war Christine Lemaitre. Redaktion Pia Grund-Ludwig. Sprecher Oliver Barner. Schnitt Carolina Bergedieck. Bleiben Sie dran. Weitere Ausgaben unseres Podcasts unter www.geb-info.de, auf Spotify oder iTunes.